Ich freue mich ganz besonders mit euch heute Abend in das Wort Gottes reinzugehen. Psalm 119 sagt, nie und nimmer will ich deine Ordnungen vergessen, durch sie hast du mich neu belebt. Wenn wir als Christen, wenn wir als Kinder Gottes, wenn wir als die herausgerufene Gemeinde in das Wort Gottes hineingehen, dann ist es gut, weil es wird genau das passieren, es wird uns neu beleben. Das Wort Gottes wird uns erfrischen und es wird uns Kraft geben und es wird uns stärken. Amen, seid ihr da? Wunderbar. Das Thema, was ich für heute Abend ausgewählt habe, ist ein Thema, was mich seit einigen Tagen schon beschäftigt. Und ich möchte dich einladen, einfach da heute Abend mal so den Fokus drauf zu setzen und das dir gefallen zu lassen, dass wir über das Thema Erntezeit sprechen. Wir wollen gemeinsam uns eine Bibelstelle anschauen aus Matthäus Kapitel 9. Verse 35 bis 38. Und du kannst deine Bibel rausholen, wenn du sie mit hast und mitlesen. Du darfst auch jetzt dein Smartphone rausholen, deine Bibel-App anmachen, weil die Technik muss uns dienen. Mach's mal Facebook und Instagram kurz aus und holst deine Bibel-App raus. Und der Schriftkontext, in dem wir das lesen, ist, Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern in Kapernaum. Er predigte das Reich Gottes mit nachfolgenden Zeichen und Wundern. Da, wo Jesus hinkam und gepredigt hat, da passierte was. Eine Frau mit Blutfluss wurde geheilt, ein Mädchen wurde vom Tod auferweckt und lebte wieder. Zwei Blinde wurden geheilt, ein Mensch wurde frei von dämonischer Belastung. Das ist unser König. Wo er herkommt und wo er hinkommt, da passiert Wunderbares, da passiert das Reich Gottes. Matthäus Kapitel 9, die Verse 35 bis 38. Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Jesus ist unterwegs, das Reich Gottes passiert, seine Wunder passieren und die Jünger sind dabei, live und in Farbe und erleben das mit. Über diesen Text, über diesen Kontext, da könnte man wochenlang drüber predigen, mache ich jetzt nicht. Aber wir wollen heute ein Stück weit nachdenken über Ernte, über Arbeiter, über Mut und über Vollmacht. Vers 38. Bittet nun den Herrn der Ernte, sagt hier Jesus, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und ich finde das interessant, wenn man diesen Vers für sich alleine hören würde, dann setzt das in uns ganz unterschiedliche Bilder frei. Je nachdem, wie du geprägt bist, wird ein und dasselbe Wort bei jedem von uns ein anderes Bild hervorrufen. Nehmen wir mal das Wort Arbeiter. Und jetzt rattert es, ne? Wir denken vielleicht an Baustelle, an Industrie, an Schwitzen, an Staub und Dreck, an Anstrengung, an Schweiß, oha. Und die wenigsten denken bei diesem Wort an traumhaft. Übrigens, die Traumberufe im Moment, ne, die absolut angesagten von Jungs und Mädchen im Grundschulalter, sind folgende: Mädchen, Tierärztin und Lehrerin, Jungs, Polizist und Fußballprofi. Aber da steht in der Auflistung nichts von Arbeiter, oder? Arbeiter, Jesus, willst du wirklich Arbeiter losschicken? Ich meine, sollen wir uns dann wirklich, also ich meine, sollen wir dich wirklich darum bitten, dass du jetzt Arbeiter losschickst? Okay. Und dann noch in die Ernte, wo es richtig zur Sache geht. Vielleicht am Ende doch etwa ich? Bin froh, dass du gefragt hast. Wäre das ein Top-Job-Angebot für dich, Erntehelfer auf Lebenszeit? Spricht dich das an? Ist das dein Profil? Ich habe mir die Mühe gemacht und mal im Internet geschaut nach Voraussetzungen, die genannt werden bei Stellenangeboten für Erntehelfer. Ein Erntehelfer muss zuverlässig sein, er muss voll motiviert sein, er muss sogar selbstständig arbeiten können, er muss körperlich belastbar sein. Er muss teamfähig sein und ich sag mal, ein Traktorführerschein ist von Vorteil, aber nicht Bedingung. Ja? Du brauchst auch keine weiteren Vorkenntnisse. Du musst halt an der frischen Luft arbeiten können. Und deine Schulbildung ist übrigens auch völlig egal. kurz gesagt, hilf einfach bei der Ernte, nur auch ohne Abitur, also es geht. Kapitel 9 endet mit Vers 38. Jesus sagt hier, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und es sieht tatsächlich so aus, als würden die Jünger das sofort machen. Wow. Warum kann ich das sagen? Weil in dem Kapitel, was danach kommt, Kapitel 10, wird beschrieben, wie die Jünger sich aussenden lassen von dem Herrn der Ernte in die Ernte. Und das ganze Kapitel 10, was danach folgt, lest das mal, es lohnt sich wirklich. Es ist eine strategische Anweisung, es ist ein Plan, es ist ein Konzept, eine Handlungsanweisung, eine Befugnis des Himmels, ein Erntehelfer zu sein. Es fängt an, Kapitel 10 mit Vers 1, er gab ihnen Vollmacht. Und die Jünger, das finde ich so faszinierend, ich habe da lange drüber nachgedacht, warum das so ist. Die Jünger lassen sich darauf ein, sie müssen scheinbar Jesus gebeten haben, Herr, schick doch Arbeiter in die Ernte. Also vielleicht den da hinten, ich kenne da auch einen guten Betrieb, die sind nicht schlecht. Aber was passiert hier, was ganz eigenartig ist, die Jünger kommen in Bewegung, die Jünger kommen in Wallung für Jesus. Ich finde das großartig. Woran liegt das? Wie war das gerade noch eben in dem Text, mit dem wir gestartet sind? Vers 35 von Kapitel, in Vers 35 von Kapitel 9, da steht, Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Wisst ihr, die Jünger, die haben was gesehen. Die Jünger haben etwas gesehen. Sie haben gesehen, wie Kranke geheilt wurden. Sie haben gesehen, wie Tote auferweckt wurden. Wie Menschen plötzlich aus Depression in eine göttliche Perspektive hineinkamen. Wie plötzlich Hoffnung sich breit machte, wo vorher keine Hoffnung war. Sie haben gesehen, wie man Ernte reinholt. Plötzlich gab es ein neues Bild in ihnen, wenn Jesus von Arbeit entspricht. Plötzlich war das was, eine Veränderung, die in ihnen passierte. Sie wurden ausgesandt wie Jesus, die genau die Dinge zu tun, die auch Jesus tut. Er gab ihnen Vollmacht, sie haben die Ernte gesehen. Und die Ernte ist nicht irgendwie ein Weinberg an der Mosel, ja, die Ernte ist nicht ein Weizenfeld oder ein Maislabyrinth, sondern die Ernte, das sind die verlorenen Menschen in Dorsten und Umgebung und in diesem Land. Amen. Das ist die Ernte, um die es geht. In Vers 36 lesen wir, als er aber die Volksmengen sah, da wurde er, also Jesus, innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe machen die verrücktesten Sachen, wenn sie keinen Hirten haben. Die Ernte, das sind Menschen, die die Bundesbeziehung mit dem Vater brauchen. Ernte, das sind Menschen, die noch nicht erlöst sind, die Jesus noch nicht kennen. Sie brauchen Vergebung von Schuld, sie brauchen Freisetzung, sie brauchen Ermutigung, sie brauchen Liebe und Wertschätzung des Himmels. Und Menschen, die Jesus nicht kennen, brauchen Gemeinde. Ich habe mir abgewöhnt, eine bestimmte Frage zu stellen. Ich bin dabei, mir das abzugewöhnen. Das ist nicht so einfach. Gewohnheiten sind manchmal echt tief drin. Kennt ihr das auch? Vielleicht kennst du das auch. Du lernst Menschen kennen, so wie hier heute Abend. Du lernst Menschen kennen auf einer Konferenz. Christen, Brüder, Schwestern und Brüder. Und man kommt ins Gespräch. Ja, wie heißt du denn? Ja, ich heiße Lars. Okay, und du? Hast auch einen schönen Namen. Und dann kommt eine Frage und ich bin mir sicher, die meisten von euch haben diese Frage dann diese Person gefragt, die sich vorstellt, die Frage nämlich, wie groß ist denn deine Gemeinde? Und je nachdem, wie die Prägung jetzt ist, sagen Leute, ey, unsere Gemeinde, ne? Ey, wir sind in den letzten 5 Jahren gewachsen, ey, wir sind jetzt 12. Wow, super, amen, yes, come on. Oder triffst den anderen und sagst, pass mal auf, du, das tut mir echt leid, wir tun, was wir können, wir sind erst 600, sorry. Schon eigenartig, oder? Aber Jesus sagt, die Frage ist nicht, wie groß ist deine Gemeinde, die Frage ist, wie groß ist dein Erntefeld? Wie groß ist dein Erntefeld? Siehst du die Menschen? Hast du einen Blick für die Menschen, die sich vielleicht auf Gott zubewegen, die noch ferne sind? Hast du einen Blick für die, die gar nicht so wissen, wie es weitergeht? Hast du einen Blick für die, die direkt neben dir stehen in der Gemeinde, aber eigentlich auf dem Weg zum Ausgang sind? Wir sind gesandt in dieser Zeit, genauso wie Jesus gesandt ist, um was zu tun, um die Ernte reinzuholen, um die Ernte zu sehen und wahrzunehmen, um zu schauen. Ich möchte mit euch eine weitere Bibelstelle betrachten aus Johannes Kapitel 4, Vers 35. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 35, sagt ihr nicht, ist das nicht euer Schnack, ist das nicht euer Reden, ist das nicht euer, was ihr so drauf habt, ist das nicht das, was ihr in den ganzen Konferenzen immer gelernt habt, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Erntezeit kommt. Ich persönlich glaube, es musst du nicht Amen zu sagen, aber ich persönlich glaube, dass Gott die Ärmel aufgekrempelt hat und er möchte in diesem Land etwas tun, er möchte die Ernte reinholen und er möchte dich und mich dazu mithaben. Und wir als Gemeinden, Schulter an Schulter, Seite an Seite, werden das mit der Kraft Jesu tun. Ich bin zutiefst davon überzeugt, weil Jesus sagt, Erntezeit kommt. Sind es nicht noch 4 Monate? Da ist es zum einen eine irdische Zeitrechnung. Das ist nicht so, ach ja, das kommt irgendwann mal in 500 Jahren. Er sagt 4 Monate. Und was heißt das? Wenn wir wissen, dass, oder wenn die Jünger wussten, in 4 Monaten ist Erntezeit, was machst du bis dahin? Och, legst dich erstmal entspannt, gechillt zurück, nimmst dir deine Sojamilch und chillst erstmal ein bisschen. Nein, was machst du? Du fängst an, die Messer scharf zu machen. Du fängst an, die Scheune auszufegen. Du fängst an, Erntehelfer zu suchen. Du bildest ein Team. Du machst dich bereit, weil die Ernte kommt. Wisst ihr, ich träume von Kirche, von Gemeinde, wo das Reich Gottes vor unseren Augen passiert. Wo die Dinge des Reiches Gottes vor unseren Augen mitten unter uns passieren. Du auch? Menschen werden gerettet, werden zu Jünger. Die Ernte ist weiß, sie ist reif. Sie ist reif dazu, dass Menschen Jesus Christus annehmen, als Retter und als Herrn. Das gehört nämlich zusammen. Was heißt das? Ich habe hier meine rechte Hand heute mal mitgebracht. Und jetzt sage ich einfach mal so, Jesus ist Retter, das ist meine Innenfläche und jetzt drehe ich die Hand um, die Rückseite hier, Jesus ist der Herr, okay? Jesus ist der Retter, Jesus ist der Herr. Retter, Herr. Und das Wort Gottes sagt, dass Jesus umhergeht und sucht und finden möchte und er geht zu den Menschen und er streckt ihnen die Hand entgegen und die Menschen ergreifen die Hand und was macht Jesus? Er zieht sie heraus aus der Schuld und befreit sie und sie gehen mit. Warum geht der liebe Eckbert mit? Weil er meine Hand festhält, richtig? Er hat die Hand umfasst, ja? Was haben wir gesagt? Retter und Herr, richtig? Er hat es festgehalten, er ist mitgekommen. Und weißt du, was wir so oft erleben? Menschen sind begeistert und sind interessiert an Gott, an Kirche, Gemeinde. Hey, das ist total hip und cool. Ich gucke mir das mal an und ich gucke mir diesen Jesus mal an. Und wie im Sport mache ich so, hey, ich gebe die High Five und sag mal, hey, cool, nette Gemeinde, nette Church, richtig nett. Und dann passiert Folgendes, Jesus geht und viele bleiben zurück. Warum? Weil sie haben den Retter berührt, aber den Herrn nicht angefasst. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir das Reich Gottes predigen, wo wir das Wort Gottes weitergeben und erklären dürfen, Jesus darf und möchte so gerne der Herr deines Lebens sein. Du sollst nicht nur ein cooles Event genießen, sondern du darfst in die Jüngerschaft, in die Königsherrschaft Gottes eintreten und deinen Platz nehmen. Es geht darum, dass wir alles auf eine Karte setzen, auf die Karte Jesus. In Herne, da gab es bei euch mal einen super Lobpreisabend, der hat den Titel gehabt, All In. Alles, was du hast, rein. Alles, was du bist, rein in Jesus. Alles, was du kannst, rein in Jesus. Ja, egal, was es ist, mit ganzem Seele und mit ganzer Leidenschaft. Boah, ich liebe das. Als ich das gelesen habe, großartig. Ne? Das ist so inspirierend. All in, du gibst alles rein, alles auf die Karte Jesus. Und dazu braucht man Mut, richtig? Dazu muss man mutig sein. Ich habe einen ganz interessanten Artikel gefunden von Frank-Walter Steinmeier, oha, Politik. Der hat vor gut einem Jahr gesagt, bei seiner Wahl zum Bundespräsidenten, einen ganz interessanten Satz. Und das möchte ich euch gern vorlesen. Ich zitiere Frank-Walter Steinmeier, er sagte am 12.02.2017, wir sind ein Teil einer Welt mit ihren Risiken und Risiken gibt es auch bei uns. Aber meine Damen und Herren, kaum irgendwo auf der Welt gibt es mehr Chancen als bei uns. Und wer, meine Damen und Herren, wenn nicht wir, kann da eigentlich guten Mutes sein. Deshalb, liebe Landsleute, lasst uns mutig sein. Dann jedenfalls ist mir um die Zukunft nicht bange. Hammer, oder? Ich liebe das, ist gut. Lass uns mutig sein, lass uns proaktiv sein, lass uns in die Bewegung kommen und lass uns darauf vertrauen, dass der Herr der Ernte mit uns ist und uns sendet und er ist es übrigens auch, der Gemeinde baut. Da bin ich so froh und dankbar für. Du bestimmt auch, Eckbert, ne? Das ist, Jesus baut Gemeinde. Ich möchte noch eine Bibelstelle mit euch zusammen lesen. Aus dem 1. Petrusbrief, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Und Petrus spricht zu denen, die jetzt gerade vielleicht überlegen, bin ich ein Erntehelfer? Bin ich gemeint? Ist das vielleicht mein Teil? Gehöre ich auch dazu? 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Warum? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir sind errettet, wir sind erwählt, wir sind berufen, wir sind gesandt und wir haben einen Auftrag, den er uns gegeben hat. Ich mache im Moment die Kandidatenausbildung auf Berea und da wirst du richtig geschliffen und das tut so gut. Ne? Ehrlich, das ist richtig gut, weil da lässt du alle Masken fallen, da bist du vor Gott und du merkst plötzlich so, oh wow, ich brauche so viel mehr von dir. Ich kann gar nichts, aber Jesus, du kriegst das hin mit mir. Die Genfer Übersetzung, neue Genfer Übersetzung übersetzt hier diesen Vers mit ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Wow. Das ist gut. Und jetzt überleg mal, wer das hier gesagt hat. Das war Petrus. Ja, Petrus mit Spitzname der Erntehelfer. Aber Petrus war ein Mensch wie du und ich. Wenn der morgens aufgestanden ist und mit seinem großen Zeh vor dem Bettpfosten geknallt ist, hat er genau dasselbe gerufen wie du. Wenn der Besuch bekommen hat und da war ein Brief im Umschlag, ein Brief im Briefkasten und da waren Geldscheine drin, der hat sich genauso gefreut wie du. Hammer. Und manchmal geht es uns so, ja gut, ich fühle mich jetzt nicht danach und meine Begrenzungen und meine Erfahrungen, weißt du, ich habe schon so viel ausprobiert, aber eigentlich, naja, ist ja ganz nett, vielleicht klappt das ja auch mal irgendwann. Aber wisst ihr, das ganz Besondere an Petrus ist, dass Petrus verändert wurde vom Heiligen Geist, von Gott selbst, verändert wurde vom Verleugner zum Verkünder. In Matthäus 26 kannst du sehen, wie er, kannst du lesen, wie er sich geschämt hat, dass er dazugehört. Da kannst du lesen, wie er Angst hatte, wie er am Feuer stand und wie er das Ganze beobachtet hat, wie Jesus gefangen genommen wurde, hat ihn verleugnet, sagt, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Puh, ja. Und das Schöne ist, wisst ihr, wenn sowas passiert, ne, dann ist mein erster Gedanke, dann soll mein erster Gedanke sein, weißt du was, Lars, das kann dir genauso passieren. Bleib demütig. Das kann dir genauso passieren. Und dann kommt Pfingsten, ja, dann kommt die Ankündigung, wo Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet meine Zeugen sein, von hier bis in die ganze Welt. Der Heilige Geist wurde in Apostelgeschichte 2 ausgegossen auf alles Fleisch. Ja, da war für jeden eine Flamme. Apostelgeschichte 3, da passiert die Heilung des Gelähmten und 5000 Menschen bekehren sich. Ja, okay, das war Petrus damals, er hatte auch eine besondere Packung bekommen, das ist alles okay, aber bei mir? Der Zielpunkt für heute Abend ist Lukas Kapitel 10, Vers 19. Können wir das vielleicht noch sehen? Siehe, ich habe euch Macht gegeben. Siehe, ich habe euch Macht gegeben. Wir dürfen Erntehelfer sein und Jesus gibt uns Macht. Siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Nichts soll euch schaden. Wow. Nichts soll euch schaden. Weißt du, du bist nirgendwo sicherer als im Zentrum von Gottes Willen. Weißt du das? Es gibt keinen sichereren Ort, als im Willen Gottes zu sein. Wenn du und wenn ich, wenn wir als Gemeinde, als Einzelne im Willen Gottes sind, sind wir in dem Schutz, in der Schutzzone. Ja? Das ist ein No-Go-Area für den Feind, da kommt er nicht rein. Lass uns im Zentrum seines Willens sein. Die Jünger haben das ja auch erlebt, als sie im Boot waren. Und plötzlich kam dieser Sturm und sie haben so Panik bekommen. Sie hatten so die Hosen voll, auf gut Deutsch gesagt. Ich sage, Jesus, wie kannst du hier schlafen? Wach doch mal auf. Merkst du nicht, dass wir hier untergehen? Wir sind doch in Gefahr. Und viele von euch kennen vielleicht die Geschichte, wie sie dann ausgeht. Der Jesus wird wach und sagt, boah, muss das jetzt sein? Ich habe so gut geträumt gerade. Und er steht auf, er bedroht mit einem Wort den Sturm und das Meer und es tritt sofort Stille ein. Und dann sagt er sogar noch, hey Leute, warum seid ihr eigentlich so kleingläubig? Hallo, Jesus? Ich meine, das war echt schwierig, das war gefährlich. Das sah fast so aus, als wenn jetzt Schlangen kommen, als wenn jetzt Skorpione kommen, als Bedrängung vom Feind kommt. Das wird uns doch schaden, oder? Nein. Weil Jesus hat gesagt, das ist mein letzter Gedanke, als sie im Boot waren, hat er gesagt, wir werden rüberfahren, das heißt, wir werden ankommen. Amen. Der Wille von Jesus war, dass sie ankommen auf der anderen Seite und nicht, dass sie auf dem See ertrinken. Es ist Erntezeit. Es ist Vorbereitungszeit für die Ernte. Und vielleicht denkst du, naja gut, ist ja alles gut und schön, du auf deiner Bibelschule da, das ist ja alles ganz easy. Nein, ist es nicht. Ist es nicht leichter. Aber Gott möchte dich heute fragen, heute Abend, und ich möchte dich einladen, über diese Frage jetzt nachzudenken. Der Himmel sucht Erntehelfer. Bist du dabei? Möchtest du dabei sein? Der Himmel sucht Erntehelfer. Willst du mit dabei sein? Ich frage nicht, ob du dich fühlst danach, ob du dir das vorstellen könntest, ob das eine Option wäre von 10. Aber brennt dein Herz nicht auch, wenn du das hörst und du weißt, hier sind Menschen in dieser Stadt und dieser Region, die brauchen Jesus mehr als alles andere. Und wir können das mit eigenen Mitteln, mit eigener Kraft nicht auf die Kette kriegen, das schaffen wir nicht. Da werden wir dran eingehen, da bin ich von überzeugt. Aber wenn der Geist Gottes dich und mich mehr und mehr erfüllen darf, dann kommt die Liebe Gottes in dich hinein. Und Paulus sagt, es ist die Liebe Christi, die mich drängt. Und das Wort für drängen, was hier benutzt wird, ist ein Schieben, ist ein Pressen, ist eine Bewegung, die der Geist Gottes in uns bewirken will. Das kannst du nicht machen, ich auch nicht. Das kann keiner machen. Gott möchte uns herausholen, dass uns die Menschen nicht egal draußen sind, egal wie nervig die manchmal auch sind. Aber er liebt sie und er möchte, dass du, dass wir als Gemeinde, jeder Einzelne von uns in seinem Umfeld, da wo du stehst, weißt, es geht um die Ernte. Wir werden jetzt einfach noch eine Zeit haben, wo wir in einer Haltung von Anbetung sind. Und ich möchte dich einladen, dass wir wollen gerne für dich beten. Wir werden gleich Menschen sein, die auch für dich beten. Und du sagst, hey, ich möchte einfach neu. Ich brauche das neu. Ja. Ich kann dir das nicht geben, das kann dir kein Mensch geben. Aber wir können gemeinsam beten, dass der Geist Gottes unsere Herzen neu in Flammen setzt. Amen. Ich glaube daran. Weil ich glaube, das ist das, was Gott auf dem Herzen hat in dieser Zeit. Dass wir uns aufmachen und bereit machen, Schritte zu machen. Und die Ernte reinzuholen. So werden jetzt einfach einen Moment Stille haben und an Gott anbeten. Und wenn du dann merkst, ja, ich brauche einfach eine Berührung von Gott, ich brauche Erfrischung, dann bitte ich dich, lade ich dich ein, komm einfach und wir beten für dich.